SWR 2 Forum.
Merkels Abschied von Putin, kein Frieden für die Ukraine. Mein Name ist Klaus Heinrich. Zum 20. und wahrscheinlich wohl letzten Mal haben sich heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau getroffen. Man kennt sich, ist vertraut miteinander, spricht dieselben Sprachen, aber man vertraut sich nicht so richtig wirklich. So wird die kühle, aber stabile Beziehung der beiden Politiker gerne charakterisiert. Stabile Partnerschaft, aber ganz bestimmt keine Sauna-Freundschaft wie bei Merkels Vorgänger Gerhard Schröder. Wir wollen über diese Ära in diesem SWR 2 Forum sprechen, auch über das, was die beiden heute verhandelt haben, insbesondere mit Blick auf den zentralen Konflikt der beiden Länder in den letzten Jahren, die Situation in der Ukraine und die Besetzung der Krim im Jahre 2014. Meine Gäste in diesem SWR 2 Forum sind Dr. Jan Klaas-Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Dr. Reinhard Krumm, er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung Sicherheit und Frieden in Wien, und Dr. Manfred Sapper, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa in Berlin. Herr Sapper, natürlich ließ sich Wladimir Putin nicht entgehen, was dem Westen in dieser Woche in Afghanistan passiert ist. Eine riesige Pleite, aber das große Triumphgeheul blieb aus. Woran liegt das vielleicht, an den Afghanistan-Erinnerungen des Sowjetmenschen Wladimir Putin?
Das große Triumphgeheul blieb bei Wladimir Putin aus. Ja. In der russischen Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wurde schon relativ viel Häme über die Amerikaner geschüttet. Es wird als Zäsur in Russland interpretiert, dass nun auch die Amerikaner ihre Lektion hätten einstecken müssen. Und natürlich gibt es diese Erfahrung Russlands mit 10 Jahren Krieg. Die Sowjetunion war von 1979 bis 1989 in der im Afghanistan-Krieg, hat wirklich 30.000 Tote zu beklagen gehabt. Und das ist eine sehr große Kränkung damals gewesen. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, die Vorsicht von Putin, sich da irgendwie zu äußern, hat auch damit zu tun, dass Russland auch ein muslimischer Staat ist und er kein Interesse daran haben kann, dass eine islamistische Radikalisierung, die in Afghanistan zu befürchten ist, auf die zentralasiatischen Staaten und auch auf den Südkaukasus mit den eigenen muslimischen Angehörigen der russländischen Nation eben überspringt.
Ja, Herr Krumm, ist das tatsächlich so, dass Russland auch befürchtet, dass sozusagen dieser islamistische Funke überstrahlen kann auf Russland, eine multikulturelle Gesellschaft, haben wir ja gerade gehört von Herrn Sapper. Ist das eine Angst, die er hat? Er hat das zumindest gesagt in seiner Pressekonferenz heute gerade, soeben lief sie, dass er auf keinen Fall will, dass die Taliban über die Grenze kommen.
Naja, wir erinnern uns an die Zeit nach dem Terroranschlag in New York, als die Amerikaner recht schnell mit Unterstützung Russlands Militärbasen in den zentralasiatischen Staaten aufbauen könnten, Usbekistan zum Beispiel. Das heißt, dort hat Russland relativ schnell geholfen, wissend, dass eine starke Taliban durchaus herausfordernd werden könnten. Zunächst einmal in den zentralasiatischen Staaten, aber dann auch für Russland. So hat zum Beispiel, wenn ich mich recht orientiert habe, der russische Präsident in dieser Woche den tadschikischen Präsidenten Rahmon empfangen und morgen wohl laut Kreml-Ru-Plan Herrn Tokarev, den Präsidentenkollegen aus Kasachstan. Insofern, der Respekt ist sicherlich hoch und deshalb ist das Triumphgeheul in den Gazetten sicherlich so, aber in der Politik herrscht vermutlich auch leichte Bestürzung. Auch wenn wir wissen, dass die russische Botschaft geblieben ist. Man hat Kontakte zu den Taliban relativ früh aufgebaut. Aber all das wird vermutlich nicht reichen. Insofern ist die Unruhe im Kreml sicherlich vorhanden.
Auf diese Beziehungen zu den Taliban, die Russen schon aufgebaut haben, ja, darauf hat Angela Merkel hingewiesen in der gemeinsamen Pressekonferenz eben und im Grunde genommen Russland gebeten, diese Kontakte doch bitteschön dafür zu nutzen, Deutschland zu helfen, nämlich die Ortskräfte und andere von den NGOs und andere, die dort deutschlandnahe sind und in Afghanistan leben und die Deutschland gerne retten möchte nach Deutschland, entsprechend auf die Taliban einzuwirken. Das klingt ja schon fast wie ein Hilferuf, Herr Behrens. Ist das üblich zwischen Deutschland und Russland, wo es doch sonst immer so viele unterschiedliche Interessen, insbesondere nach der Krim-Besetzung, gibt und die auch konfliktreich ausgetragen werden?
Naja, Frau Merkel betont ja immer, dass Russland kein Gegner sei, sondern, Zitat, ein schwieriger Partner, wie es dann gerne heißt. Und wenn das wahr sein soll, dann müsste dieser Partner einem ja auch gelegentlich aus der Patsche helfen. Und insofern sozusagen ist das ja dann ein Ausdruck dieser Politik des fortgesetzten Dialogs, trotz aller Gegensätze. Und man kann dann natürlich nur hoffen, dass Wladimir Putin und seine Regierung das wahrmachen und tatsächlich auch sich zumindest partiell dann mal für die Interessen des Westens einsetzen. Und wie bereits erwähnt wurde, hat das ja Anfang der 2000er Jahre auch ganz gut geklappt. Und vielleicht kann man da auch zurückkehren zu was vielleicht eine produktive Zusammenarbeit war, trotz aller Probleme in anderen Gebieten.
Ein gemeinsames Projekt hätte man ja beispielsweise, wenn es um das Thema Islamismus geht und dessen Bekämpfung, ja auch beim Islamischen Staat machen können. In Syrien, aber nicht nur da, auch im Irak hat er ja gewütet und leiden tuten, darunter die Türken, die Russen, die Europäer, die Amerikaner, auch selbst die Iraner. Ist es denn vorstellbar, falls sich dieser Gedanke des Islamismus jetzt wieder stärken sollte in allen möglichen Weltgegenden, dass es da zu einer Koalition der nicht-islamischen Länder kommt oder der zumindest der Länder, die auf keinen Fall wollen, dass der Islamismus sich bei ihnen breit macht. Herr Sapper, kann man sich das vorstellen? Das als gemeinsames Projekt über Deutsche und Russen hinaus.
Also ich wäre da sehr vorsichtig. Lassen wir mal die Moschee im Dorf, weil wir uns an diesen wirklich geflügelten Satz erinnern sollten, des einen Freiheitskämpfer ist des anderen Terrorist. Und die Intervention in Syrien durch Russland zur Stabilisierung des Assad-Regimes wurde mit Terrorismusbekämpfung legitimiert. Die Menschenrechts-, also humanitäre, völkerrechtsverletzende Kriegsführung in Tschetschenien in der ersten Kriegsphase 1994 bis 1996 und dann ab 1999 wurde mit Terrorismusbekämpfung legitimiert. Und das war eine ganz, ganz heikle Angelegenheit, weil zunächst es sich nicht um Terroristen handelte, die in Tschetschenien so etwas wie ihr Unabhängigkeitsstreben verfolgten. Und dieser Terrorismusbegriff, der ist einfach viel zu amorph und viel zu politisch aufgeladen, als dass es eine Ebene geben könnte. Da scheint mir eher das plausibel, worauf Sie in der ersten Gesprächsrunde hingewiesen hatten, Kooperation mit den Partnern, die jetzt in Russland sind, und es sind nicht nur Russland in Afghanistan geblieben, sondern es sind auch die Pakistani, die Zentralasiaten, und die haben allesamt kein Interesse an einer islamistischen Radikalisierung. Und in dieser Hinsicht wird Deutschland, wird die Europäische Union nach Kooperationspartnern nicht nur in Moskau, sondern in all diesen Hauptstädten suchen, um zum Beispiel die Ortskräfte rauszuholen. Und ich glaube, da in der Hinsicht ist viel mehr pragmatische Kooperation möglich, als das über den vermeintlich gemeinsamen Nenner Terrorismus zu machen, der irreführend ist.
Kooperation in der Afghanistan-Frage, zumindest kein offener Widerspruch und auch kein Triumphgeheul bei Wladimir Putin. Ganz anders sieht das natürlich beim Fall Nawalny aus. Heute vor einem Jahr wurde der Fall Nawalny ja sozusagen amtlich. Er war am 20. August 2020, also vor heute vor einem Jahr, von einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Zwei Tage später wurde der Oppositionspolitiker noch im Koma liegend zur Behandlung in die Berliner Charité gebracht. Angela Merkel hat ihn dort besucht. Nach seiner Behandlung wurde Nawalny bei seiner Rückkehr im Januar in Russland festgenommen und später wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als 2 Jahren Lagerhaft verurteilt. Angela Merkel hat eben in der Pressekonferenz gefordert, die Freilassung von Nawalny. Putin hat widersprochen. Das ist natürlich keine große Überraschung, Herr Behrens, aber haben Sie damit gerechnet, dass die beiden sich in dieser Frage in irgendeiner Form näher kommen könnten?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Man muss ja bedenken, dass Russland jetzt auch im Countdown zu den Duma-Wahlen sind, die ungefähr mit unseren deutschen Bundestagswahlen zusammen sind. Man hat die Proteste natürlich noch in Erinnerung im Winter bei der Rückkehr Nawalnys, als Nawalny einmal versucht hat, die russische Gesellschaft gegen Putin zu mobilisieren. Und sowas will der Kreml natürlich nicht nochmal wiedersehen. Das heißt, ich denke, bis zu den Duma-Wahlen zumindest wird sich da nicht viel tun in dieser Angelegenheit. Man geht ja sehr, sehr repressiv zurzeit gegen alle politischen Gegner, gegen die gesamte Opposition, Dissidenz, Menschenrechtsorganisationen und so weiter in Russland vor. Es könnte eher sein, aber das wäre jetzt reine Spekulation, dass nach den Bundestagswahlen, nach den Duma-Wahlen dann auch für einen neuen Bundeskanzler, dass man da dann vielleicht über sowas wie eine Freilassung verhandeln könnte. Man kennt das ja aus dem Fall Chodorkowski, wo Putin ihn dann auch einen Gegner abgeschoben hat in den Westen. Aber bisher hat Nawalny ja auch darauf bestanden, in Russland zu bleiben. Das wäre natürlich auch die Frage, ob sozusagen so eine Ausreise überhaupt das ist, was auch Alexei Nawalny will.
Ist der Herr Nawalny überhaupt eine reale innenpolitische Gefahr für Wladimir Putin? Seine Organisation ist doch kalt gemacht worden, Herr Krumm. Da muss er doch eigentlich gar nicht mehr so schrecklich viel befürchten. Da könnte er doch auch ein bisschen Liberalität und Großzügigkeit walten lassen. Warum macht er das nicht?
In Russland gibt es immer wieder auf solche Fragen die Antwort, Lenin kam auch zunächst allein. Insofern geht es gar nicht so sehr um die Person von Herrn Nawalny, sondern es geht sehr darum, mit was für einem Thema er sich befasst. Und er hat ja vorgestern in der FAZ dazu einen längeren Artikel schreiben können. Es geht um Korruption. Es geht um das, was eigentlich der jetzige Kreml nicht sein will. Er will nicht ein Jelzin im 21. Jahrhundert sein und alles, was mit Jelzin unter anderem verbunden wird, also Oligarchie etc. Und Nawalny macht das sehr, sehr deutlich, dass es ja wohl doch so scheint. Und das ist ja eine Grunddefinition des jetzigen Kreml, eben davon sich weit zu verabschieden. Und diesen Widerspruch macht Herr Nawalny klar, nicht nur er, auch noch andere. Und das, denke ich, trifft ins Herz. Insofern ist nach wie vor diese Bewegung, wie wir alle wissen, nicht mehrheitsfähig, aber sie ist eine Bewegung, die jetzige Regierung oder vielleicht gar nicht Regierung, sondern die Geschäftskreise etc., die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft sehr, sehr ins Auge nimmt, sich darauf konzentriert und das ist sehr, sehr unangenehm.
Korruption, sagen
Reinhard
Sie.
Krumm hat recht, Herr Heinrich. Reinhard Krumm hat recht, aber mir scheint, es gibt zwei andere Sachen, die man unbedingt auch noch erwähnen muss. Und zwar hat es Alexej Nawalny geschafft, unter den Bedingungen einer eigentlich komplett vom Kreml kontrollierten Öffentlichkeit eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Er hinterfragt das Manipulations- und Wahrheitsmonopol des Kreml, indem er mit seinen Filmen Millionen von Menschen erreicht hat. Denken Sie dran, dass 140 Millionen Aufrufe alleine von diesem Film über Putins Palast waren. Ja? Und zweitens ist ihm etwas gelungen, was bis in die Politikwissenschaft hinein als absolut faszinierend betrachtet wird. Er hat unter den Bedingungen einer konsolidierten autokratischen Herrschaft geschafft, eine politische Opposition aufzubauen mit den Nawalny-Stäben. Und er mobilisiert intellektuelle, junge, alte Nationalisten, obwohl er gesellschaftlich nicht mehrheitsfähig ist, schafft er diesen Brückenschlag, den normalerweise nur Putin mit der Unterstützung administrativer Ressourcen schafft. Und in dieser Hinsicht sind diese drei Elemente, er deckt die Korruption auf, er greift sie an, er hat eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut und er ist in der Lage gewesen, in einem autoritären Staat eine politische Opposition, die handlungsfähig ist, aufzubauen, sind eine Bedrohung für den Kreml und deshalb musste er kalt gemacht werden.
Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Ja. Das stimmt alles, was hier meine Vorgänger gesagt haben. Ich glaube aber sozusagen, wenn man sich die Repressionen in Russland anschaut, dass man dann nochmal fragen muss, warum eigentlich so viel Repressionen? Und vielleicht ist es doch nicht so weit her mit der Beliebtheit mehr von Wladimir Putin und zumindest nicht von seiner Partei Einiges Russland, wie manche das glauben. Denn sozusagen, wenn man so massiv repressiv gegen die Gesellschaft vorgeht, wie das in den letzten Wochen und Monaten der Fall ist, dann denke ich, dass wir doch hier auch es mit einem Regime zu tun haben, dessen Legitimität ganz stark bröckelt.
Der Westen hat ja, also nee, andersherum gesagt, der Kreml behauptet, der Westen würde ja eine antirussische Propagandakampagne fahren. Gerade jetzt in den letzten Tagen hat man im Vorfeld des Merkel-Besuchs sehr nervös reagiert auf den Fall Nawalny. Ist das auch diese alte sowjetische Denke, Herr Sapper, sozusagen Einmischung in die innere Angelegenheiten? Das lassen wir einfach nicht zu.
Es ist genau das, was vor einem Jahr im Umfeld der Auslieferung von Nawalny in die Charité nach Berlin erfolgte. Jetzt wurde wieder behauptet, dass die Deutschen eigentlich Nawalny vergiftet hätten. Mhm. Es ist ein solch absurder Gedanke. Es ist wirklich so, als würde die russische Elite glauben, die Erde sei eine Scheibe. Es ist evident, es ist nachgewiesen von unterschiedlichen Labors, dass Novichok im Körper von Nawalny gefunden wurde. Über Novichok verfügt ausschließlich der russische Geheimdienst. Es ist durch Bellingcat aufgedeckt worden. Es ist einfach lächerlich, wie sich Russlands Elite hier ins Abseits manövriert. Und das ist der Versuch der Gegenpropaganda, die aber absolut nicht verfängt.
Merkels Abschied von Putin, kein Frieden für die Ukraine, so heißt unsere Sendung. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, auf die Ukraine. Aber wir machen einen kleinen Umweg und dieser Umweg heißt Nord Stream 2, also die berühmte Gaspipeline, die durch die Ostsee führen soll und russisches Erdgas direkt nach Deutschland fahren soll, unter Umgehung von Polen und der Ukraine. Wie gesagt, ein riesiges Problem für die beiden Länder, weil die sich ausgenutzt bzw. ausgespielt fühlen. Nun hat Angela Merkel bei dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden eine Toleranz erwirkt zu diesem umstrittenen Vertrag zwischen Deutschland und Russland. Es sind nur noch 15 Kilometer zu bauen, haben wir heute auf der Pressekonferenz gehört. Die ist also bald fertig. Und die Voraussetzung für das Ja von Biden war, dass der russische Präsident, dass Russland zusagt, den Vertrag, den Gasliefervertrag in die Ukraine über das Jahre 2024 hinaus zu verlängern. Und das hat Putin gerade in der Pressekonferenz zugesagt. Herr Behrens, kann man dieser Zusage trauen?
Die Antwort ist eindeutig nein, natürlich. Ich meine, der Kreml hat auch einen Vertrag unterschrieben, in dem er die territoriale Integrität der Ukraine garantiert hat, das sogenannte Budapester Memorandum. Und daran hat man sich auch nicht gehalten. Der Kreml nutzt seit dem Ende der Sowjetunion Gas als politische Waffe in Osteuropa, in der Ukraine, aber auch darüber hinaus. Er macht Außenpolitik mit dem Gaspreis seit mehreren Jahrzehnten. Und warum sollte sich das jetzt ändern? Also solche Zusagen sind natürlich strategisch und die werden dann wieder einkassiert, wenn man bereit ist, sozusagen hier einen Konflikt zu suchen.
Aber Herr Krumm, Pacta sunt servanda, das war doch das Motto der Sowjets. Gilt dieses, nämlich die Verträge müssen eingehalten werden, nicht für Wladimir Putin?
Man möchte das hoffen. Herr Behrens hat gesagt, dass der so oft zitierte das Budapest Memorandum, das war nun kein Vertrag. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass man den so umgehen sollte, wie das die Russländische Föderation getan hat. Aber ein Vertrag war es halt nicht. Und das, was wir heute hören, ist eben auch kein Vertrag. Das ist eine Pressekonferenz. Man kann nur hoffen, dass das irgendwie schriftlich dann relativ schnell festgehalten wird. Der erste Vertrag bis 24 scheint ja nach wie vor gehalten zu werden und der zweite muss dann unterschrieben werden. Wenn er unterschrieben wird, wenn die Bundesrepublik Deutschland dem nachsetzt, dann würde ich denken, dass das tatsächlich gehalten wird. Gleichzeitig hat natürlich Herr Behrens recht, wenn Dinge sich dramatisch ändern, dann muss man halt sehen, ob die Verträge gehalten werden. Ich möchte aber dazu sagen, das gilt jetzt nicht nur für Russland.
Das deutsch-russische Gasgeschäft scheint zu klappen. Baltikum, Polen und Ukraine außen vor. Deutsch-russische Freundschaft, das löst üble Erinnerungen in diesen Ländern aus. Fehlt Angela Merkel, fehlt der deutschen Bundesregierung hier die notwendige Sensibilität, Herr Sapper?
Es hat auf alle Fälle in der Anfangsphase dieses Projekts die Sensibilität gefehlt, um die Polen, die Balten und die Ukraine einzubinden. Das hat sich nach 2014 geändert und auch die ganze Terminierung jetzt, wir fahren zuerst nach Moskau am Tag der Vergiftung Nawalnys wohlgemerkt. Das war sehr delikat angesetzt. Und anschließend in die Ukraine zeigt, dass diese Sensibilität in Deutschland gewachsen ist. Und ich glaube auch, dass man in der Hinsicht zwei Sachen erwähnen sollte. Ich selbst bin sehr viel skeptischer zur Nord Stream Pipeline, als ich das am Anfang der Diskussion war, weil ich im Kern Jan Behrens Analyse, dass es sich auch um ein politisches Projekt handelt, teile. Ich glaube aber doch, dass man sagen muss, es ist kein deutsch-russisches Projekt, denn das Gas wird auch nach Polen und in die baltischen Staaten geleitet werden können. Und die Ukraine erhält jetzt bereits zu Spitzenzeiten Gas aus der Slowakei und aus dem Netz wieder zurückgespeist. Also diese Form von Verflechtung ist energiewirtschaftlich da. Und da ist das Erpressungspotenzial sehr viel geringer, als es momentan den Anschein hat. Dieses Thema Nord Stream Pipeline ist zu einem symbolischen Konflikt geworden. Und dieser symbolische Konflikt ist natürlich in dem Augenblick weniger bedeutsam, wenn tatsächlich die Aufregung sich ein bisschen gelegt hat. Es ist kein Erpressungspotenzial, aber es ist ein falscher energiewirtschaftlicher und ein falscher umweltpolitischer Weg. Und es ist europapolitisch sehr, sehr problematisch gewesen, weil es die Gräben in der Europäischen Union vertieft hat.
Vor 30 Jahren putschten einige Generäle gegen Präsident Gorbatschows Perestroika. Auch dies ist heute Jahrestag. Statt einer Renaissance der roten Weltmacht folgte das Ende und der Zerfall der Sowjetunion. Gorbatschow musste seine Macht an Boris Jelzin abgeben, der das nationale Russland formte, das wir jetzt kennen. Ist dieser Jahrestag, Herr Behrens, für Putin bedeutender als die lästige Nawalny-Affäre, die sich ja ebenfalls heute gejährt hat, weil es hieß ja immer bei Putins Denken, dass das Jahr 89, also der Mauerfall, den er ja in der DDR erlebt hat, sozusagen für ihn geradezu eine paranoide Wahnvorstellung ausgelöst haben soll.
Ja, wenn ich das kurz nochmal ergänzen darf. Also dieser Putsch war natürlich hauptsächlich vom KGB geplant und durchgeführt. Insofern, also der Putsch des Jahres, des August 1991. Insofern hat Herr Putin da schon gewisse Aktien drin, weil das natürlich eine Niederlage war für seine Genossen. Denn Herr Putin ist ja bekanntermaßen KGB-Mann. Und insofern glaube ich, dass man auch dieses Jahr 89 von dem weiteren Zerfall des Imperiums im Jahr 91 gar nicht so trennen kann. Das ist sozusagen eine traumatische Phase für diese letzte sowjetische Generation, wie ich diese Kohorte um Putin nenne, für die Leute, die eben unter Brezhnev sozialisiert wurden. Als die Sowjetunion auf dem Höhepunkt der Macht war, Einfluss hatte in Asien, in Afrika, in Zentralamerika, in Kuba und so weiter, wir wissen das. Und das geht sozusagen alles innerhalb von 10 Jahren verloren. Und von diesem Trauma, glaube ich, wird sich auch der Politiker Wladimir Putin und auch die Leute, die ihn sozusagen beraten und die zu seinem engeren Zirkel gehören, nicht mehr lösen können.
Ein Ergebnis des Putsches, das war ja auch die Unabhängigkeit der Ukraine, die in der nächsten Woche groß gefeiert wird in Kiew und die Putin offenbar rückgängig machen will. Er hat jüngst einen 20-seitigen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel »Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer«. Dort behauptet er, die Ukraine sei nur eine Erfindung des Westens, der ukrainische Staat eine gegen Russland gerichtete Massenvernichtungswaffe. Starke Worte. Was soll dieser Aufsatz jetzt, Herr Krumm? Haben Sie eine Vorstellung, warum der jetzt veröffentlicht wurde und auch verteilt wurde unter den Soldaten als Pflichtlektüre?
Ob diese Pflichtlektüre, die von oben kommt, auch tatsächlich gelesen wird, sei mal dahingestellt. Mhm. Wir haben oftmals das Gefühl, in Russland wird sowas auch immer von oben nach unten durchgesetzt. Das ist ein sehr deutsches Verständnis. Ich wollte vorab noch mal kurz kommentieren von Herrn Behrens. Ja, für den KGB, für die Sowjetunion, für die Elite war das sicherlich ein schwerer Schlag, gar keine Frage. Es gibt auch diverse Zitate von Putin. Es gibt eigentlich auch andere von ihm, die eben sagen, es war vorbei. Der KGB war sicherlich einer der Organe, die ahnten, dass es nicht mehr lange hält. Und er hat es ja selbst auch in Dresden wahrgenommen. Insofern ist es traumatisch, keine Frage. Aber ich glaube, denen war auch klar, da geht nichts mehr. Die Frage ist, was man draus macht. Und jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, warum dieser Artikel, es ist eine Reihe von Artikeln, gar nicht jetzt erschienen, sondern auch vorab. Es gab einen von dem Außenminister Lavrov vor einigen Jahren, da wurde eine Geschichtsklittung vorgenommen von vor 1000 Jahren bis heute eine klare Linie. Wir kennen sowas von dem ehemaligen Präsidenten in Turkmenistan, die Ruhnama, die auch einen ganz klaren Faden hat von der einstigen Vergangenheit bis heute. Ich habe den Artikel gelesen. Da ist eine Menge Geschichte, vermutlich 2/3. Was ich daraus gelesen habe, ist, selbstverständlich ist die Ukraine unabhängig. Aber man sollte es mit Respekt tun, diese Unabhängigkeit. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, durchzieht durch die letzten, 10 Jahre russischer Politik, russischer Außenpolitik. länger vielleicht noch. Man wird nicht respektiert, man ist nicht auf Augenhöhe. Sie kennen alle die Begriffe. Und jetzt das dazu. Ich glaube, wozu der Artikel da ist, aber das könnte jetzt eine längere Diskussion werden, das wollen wir, glaube ich, alle nicht, auch die Zuhörer nicht, aber es geht, glaube ich, darum zu zeigen für Russland innenpolitisch, dass man das nicht irgendwie so getan hat mit der Krim, sondern dass es eine nationale Entscheidung war, die gar nicht hätte anders entschieden werden können. Erstens und zweitens für außen die Ukraine und die Politik gegenüber der Ukraine, die Beziehung Russlands und Deutschlands und der EU insgesamt, muss darauf achten, das will Russland, dass diese Beziehungen Sonderinteressen Russlands sind. Das ist auch nichts Neues, aber jetzt ist es nochmal geschichtlich verbrieft. Wir haben diverse Artikel darüber, was alles nicht stimmt an dem Artikel, aber ich glaube, das ist die Aussage. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Schwer zu sagen. Ich glaube, solche Artikel kommen und gehen auch wieder. Ich glaube, wir, darauf kommen wir sicherlich auch noch, brauchen eine Politik, die realistisch auf unseren Werten basierend damit umgeht, dass die Ukraine selbstverständlich souverän ist und die Souveränität eben auch beinhaltet. Man kann sich ausrichten, wie man will. Das ist, glaube ich, die Frage. Ich würde den Artikel jetzt auch nicht überbewerten.
Andere Interpretation?
Also ich teile nicht diese sehr große Gelassenheit von Reinhard Krumm. Dieser Artikel, der fällt in zwei Teile auseinander. Es gibt einen historischen Teil und der fügt sich ein in eine großrussische, in eine sowjetische Interpretation. Das ist eine Kontinuitätslinie von der Kiewer Rus bis zum großen Russland eigentlich gibt. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil bezieht sich auf die aktuelle politische Entwicklung. Und dieser Teil ist brandgefährlich. Dieser Teil muss in Deutschland, der muss in der Europäischen Union rezipiert werden, weil er ein revisionistisches Programm enthält, weil er das enthält, was Sie ganz am Anfang zitiert haben, Herr Heinrich. Eine Verschwörungstheorie, dass der Westen, der eigentlich explizit nie genannt wird, die Europäische Union und die Amerikaner, ein Anti-Russland aufbauen durch die Ukraine und Putin insinuiert, dass die russischsprachigen Ukrainer eigentlich Opfer sein und von Russland geschützt werden müssten. Und da kann ich nur sagen, nach der Erfahrung der Krim, nach den gefährlichen Situationen mit dem deutschen Denken, dem revisionistischen Denken in der Zwischenkriegsphase, muss man da unheimlich aufpassen. Das ist sehr gefährlich und ich kann nur hoffen, dass Frau Merkel heute auch auf die Implikationen dieses Textes hingewiesen hat. Es ist mehr als ein Papier. Wir sollten es nicht abtun als eine Fingerübung eines Präsidenten, der sich langweilt, mit der operativen Politik zu beschäftigen und deshalb zum Geschichtsphilosophen wird. Das ist dieser Text ganz und gar nicht, sondern er ist eine ganz eminent gefährliche politische Orientierung, wie Russland mit seiner imperialen Tradition auf die unabhängige Ukraine schaut.
Wenn ich da kurz was ergänzen darf.
Bitte.
Ich glaube, das ist sozusagen im Kontext zu verstehen, dieser verschiedenen Kontexten zu verstehen, dieser Artikel. Der erste wäre nochmal diese Generation Putin, diese letzte sowjetische Generation, wie ich das genannt habe. Da würde ich sagen, es ist ein Teil ihres Selbstgesprächs und dann kann man es auch abhaken. Aber man kann es auch in ganz größere Kontexte setzen, wie zum Beispiel den Kontext, den ich genannt habe, ein System negativer Ukraine-Politik, das Putin eigentlich seit 2004 aufgebaut hat. Und dazu gehören ganz verschiedene sozusagen politische Felder, in der diese negative Ukraine-Politik betrieben wird. Energie, Militär, also Krim und Donbass, Diskurs über Religion, Diskurs über Geschichte, Erinnerungspolitik, Zweiter Weltkrieg, der ständige Vorwurf an die Ukrainer, sie seien Faschisten und so weiter. Das ist sozusagen ein großes System russischer Politik, das man verstehen muss und das darauf zielt, den ukrainischen Staat gezielt zu unterminieren. Und ich glaube, das ist sozusagen, da ist dieser Artikel nur ein ganz kleiner Baustein. Und wenn man sich dann fragt, warum ist diese Ukraine so eigentlich so gefährlich für Putin, dann geht es, glaube ich, schon darum, dass die Ukraine von den drei großen slawischen sowjetischen Republiken bei allen Problemen, die es da gibt, der einzige Staat ist, der regelmäßig freie Wahlen abhält. Das heißt, wenn in der Ukraine ein Präsident gewählt wird, dann weiß man Unterschied zu Belarus und Russland vorher nicht, wer gewinnt. Nicht wahr? Es sind Wahlen im westlichen Sinne. Und das ist der eigentliche Dorn im Auge des Kreml, weil jeder Russe, der nach Kiew fährt, sehen kann, Warum gibt es da freie Medien? Warum kann die Gesellschaft die Politik kritisieren, sehr stark kritisieren sogar? Warum wechselt in der Ukraine öfter das politische Regiment? Woher kommt diese starke Zivilgesellschaft? Woher kommen diese Umstürze auf dem Maidan? Das sind die Sachen sozusagen, die dem Kreml große Sorgen machen. Und die Geschichte ist dann mehr Mittel zum Zweck, um sozusagen diese Gefahr, um den Versuch zu rechtfertigen, diese demokratische Gefahr zu bannen.
Merkels Abschied von Putin, kein Frieden für die Ukraine, so heißt unsere Sendung. Und Wladimir Putin hat im April 100.000 Soldaten an die ukrainische Grenze gesetzt. Man ging davon aus, das soll ein kleiner Test sein für den neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Aber mal ernsthaft, Herr Krumm, was meinen Sie, wie weit kann Putin gehen, wenn er seine Interessen in der Ostukraine vor allem weiterhin wahrnehmen will, auch militärisch? Ist das denkbar?
Es gibt unter Russland Experten diesen Begriff, die Zukunft vorherzusagen, ist wie die Bananenschale. Man rutscht meistens aus. Das gilt offensichtlich auch für Afghanistan. Ich glaube, es ist ausgesprochen schwierig, das zu prophezeien. Wir wissen aus Untersuchungen, dass das, was in der Krim geschehen ist, etwas ist, was nicht unbedingt auf die ganze Ukraine zu transportieren ist. Mit anderen Worten, was will der Kreml noch? Ein Einmarsch in die Ukraine etc. Wir wissen auch, dass die Ostukraine für Russland kein leichtes Unterfangen ist. Sonst hätte man dort anders agieren können. Gleichwohl muss man eben auch sehen, dass, und das ist auch ein Effekt von Nord Stream 2 und dem Verständnis zwischen den USA und Deutschland, aber sicherlich auch anderen Ländern, die da mit einbezogen worden sind, dass die USA nicht mehr so agieren werden, wie sie das eben noch in den 90er und Nullerjahren gemacht haben. Das weiß und das versteht auch Russland. Ich glaube, es ist mehrfach gesagt worden, die Ukraine ist kein strategisches Interesse für die USA. Gleichzeitig bedeutet das eben für die EU etwas, eine aktivere Politik voranzutreiben, als wir das bisher getan haben. Und deshalb glaube ich auch, ich hoffe, ich bin immer noch im Fahrtwasser Ihrer Frage, ich will nicht allzu sehr abschweifen, aber dieser Besuch von Merkel, und hoffentlich werden wir demnächst ein bisschen mehr darüber erfahren, wird sicherlich auch in diese Richtung gehen. Im Sinne, wir, die EU, werden bei aller unserer Uneinigkeit nichtsdestotrotz dafür sorgen, dass zumindest der Status quo in der Ukraine erhalten bleibt, also sicherheitspolitisch meine ich, aber dass uns das auch nicht reicht und dass wir gerne mehr wollen. Die Frage ist eben nur, wie. Und bisher hat Russland diese Truppen zum Teil abgezogen, zum Teil auch nicht. In jeder Phase könnten sie wieder aufmarschieren lassen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wir, und damit meine ich die EU, wie sollen wir damit umgehen? Und bisher habe ich noch keine gute Politik erkennen können, darauf eine Antwort zu finden. Aber ich hoffe, dass wir darauf noch kurz zurückkommen.
Beide, Merkel und Putin, auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz beklagt, dass es über 1.000 Brüche des Friedens bzw. des Waffenstillstandes gegeben hätte in letzter Zeit. Beide wollten darauf hinwirken, dass das nicht mehr länger der Fall sei. Und Wladimir Putin hat Angela Merkel etwas mit auf den Weg gegeben. Sie ist ja übermorgen in Kiew bei dem Präsidenten Zelensky, um über Ukraine und so weiter und Ostukraine und Krim sicherlich nochmal zu reden. Sicherlich auch anlässlich des von 30 Jahren Unabhängigkeit von der Ukraine. Und Putin hat gesagt, die Ukraine würde ein Gesetz vorbereiten, das den Charakter hätte, den Minsker Vertrag, also die Waffenstillstandsruhe, aufzulösen. Und das klingt ja eigentlich schon fast wieder wie eine Warnung. Es gibt ja ein sehr konkretes Problem, das Wladimir Putin auf der Krim hat, der besetzten Insel im Schwarzen Meer. Dort geht das Grundwasser aus, weil die Ukraine das Wasser abgestellt hat. Und es soll Szenarien geben, das würde ich mal wissen, Herr Behrens, von Ihnen, wie Sie das einschätzen, des russischen Militärs, die sagen, gut, da müssen wir irgendwie so und so viel Quadratkilometer einnehmen, um an die Wasserreserven ranzukommen, damit die Krim wieder mit frischem Trinkwasser versorgt werden kann. Ist Putin dazu in der Lage, so ein militärisches Abenteuer nochmal einzugehen, wenn er dafür die Krim vor dem Austrocknen retten kann?
Naja, er hat es einmal gemacht. Warum sollte man jetzt von der Annahme ausgehen, dass er dazu nicht in der Lage ist? Militärisch ist er selbstverständlich dazu in der Lage. Er hat ja die Krim auch, das ist ja früher mal eher ein Touristen-Hotspot geworden, in eine russische Militärkolonie verwandelt zu großen Teilen und noch sehr viel mehr Truppen und Flotte dort stationiert. Also Die Frage ist, ob er bereit ist, sozusagen die politischen Kosten eines solchen Vorgehens gegen die Ukraine, die natürlich dann in Form von Sanktionen und so weiter kommen werden, zu schlucken. In der Lage dazu ist er selbstverständlich. Und er hat dann natürlich auch, wie Sie zu Recht gesagt haben, ein Riesenproblem mit dieser Wasserversorgung, das tatsächlich eigentlich kaum gelöst werden kann. Oder es wäre sehr teuer eben über Meerwasserentsalzungsanlagen und so weiter.
Die Ukraine rüstet aber auch auf. Wir müssen ja auch mal auf die andere Seite schauen. Oder zumindest hat sie es angekündigt. Präsident Zelensky sprach davon, einen Flottenbau bis 2035 hinzubekommen, um sozusagen die militärischen Möglichkeiten, die man früher auf der Krim hatte, wieder zu errichten. Das klingt ja auch schon ein wenig offensiver, das Ganze. Insbesondere dann, und da bitte ich wirklich um Aufklärung, weil ich mir einfach nicht so richtig vorstellen mag, was das sein könnte, plant Zelensky ja auch in der kommenden Woche eine Krim-Plattform zu errichten, die Reoccupation heißen soll. Was soll da passieren? Wer kann mir etwas dazu sagen? Reoccupation klingt ja nach also wieder zurückholen der Krim.
Also die Krim-Plattform ist eine Initiative der Ukraine, die sie eigentlich im Dezember letzten Jahres schon vorgestellt haben. Und da geht es im Kern um die Idee, dass man versucht, über diesen gesamten Raum mit anderen Partnern im Gespräch zu bleiben. Was wir, glaube ich, realistischerweise anerkennen müssen, ist, dass die Rückgabe der Krim an die Ukraine aktuell nicht zur Diskussion steht. Ich würde sie allerdings auch nicht ausschließen, weil wir aus der Auflösung der Sowjetunion lernen, dass manche Annexionen, im konkreten Fall der baltischen Staaten, eben 70 Jahre lang andauern und in dem Augenblick, in dem die repressiven Strukturen aufbrechen, kann so etwas wieder rückgängig gemacht werden. Also man braucht da außerordentlich lange Zeit und man darf als westlicher Beobachter auf keinen Fall die Rechtmäßigkeit der Annexion durch Russland anerkennen. Was zu beobachten ist, und da fügt sich das ein, was Sie angesprochen hatten mit dem Flottenprojekt, ist eine Militarisierung des gesamten Schwarzmeerraums, und diese Militarisierung ist auf keinen Fall im Interesse eines der Anlieger, und Anlieger des Schwarzen Meers sind natürlich auch EU-Staaten wie Rumänien, Bulgarien, aber auch die Türkei. Und in diesem Kontext soll diese Sicherheitsfrage auch diskutiert werden. Aber ich würde eine Sache in Erinnerung bringen. Kein einziger der ethnoterritorialen Konflikte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Ob es in Georgien, der Fall Abchasien oder Südossetien ist, ob es in Moldawien, Transnistrien ist, ob es in Nagorno-Karabach, also Aserbaidschan, Nagorno-Karabach ist gelöst. Und wir werden diesen Zustand, diesen Kriegszustand in der Ostukraine auf absehbarer Zeit auch nicht lösen können, weil Russland in dieser Hinsicht kein Interesse daran hat, dass diese de facto Regime verschwinden werden. Da sollen wir uns keine Illusionen hingeben. Das ist nicht im Interesse der russländischen Elite.
Das heißt?
Ja, die Frage ist dann, wenn ich kurz dazwischen gehen kann, die Frage ist dann, was ist denn im Interesse der russländischen Föderation? Und wenn man auf diese Konflikte schaut, dann ist es völlig klar, dass es nicht ausreicht, nur über die Lösung dieser Konflikte zu reden, sondern es muss eben auch darum gehen, wie Wirtschaftlichkeit dort verbessert werden kann. Also die Prosperität, das ist natürlich schon viel, Wohlstand. Wie können wir es hinbekommen, und mit wir meine ich selbstverständlich die EU vor allen Dingen, dass es den Menschen besser geht? Es gibt die östliche Partnerschaft, die ist angeknackst. Belarus lässt das zurzeit ruhen. Aber das ist die politische Herausforderung, die wir haben. Verstehen Sie, in dieser Diskussion geht es sehr um eine Standortbestimmung, und das ist auch völlig korrekt. Aber ich würde gerne ein bisschen auch nach vorne schauen. Das heißt, welche Möglichkeiten hätten wir denn dort etwas zu tun? Wir konstatieren, das ist völlig richtig, dass es diese Probleme gibt und dass Russland tatsächlich wenig Interesse hat, diese per se alleine Stück für Stück zu lösen. Völlig korrekt. Aber es ist ja auch nicht so, dass Russland jetzt viel Spaß dran hat. Sondern es muss offensichtlich etwas anderes geben, wie man diese Konflikte, die den Wohlstand und die Sicherheit und die Stabilität dieser Länder, also Georgien, Ukraine etc. stark bedroht, wie man das hinbekommt. Und das, glaube ich, ist etwas, was bei aller Hochachtung an Frau Merkel, an der Kanzlerin, ich komme nun von der Friedrich-Ebert-Stiftung, was eben fehlt. Eine aktivere Politik, würde man sich gerne wünschen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch hinkommen. Ich hatte das schon mal angesprochen. Das wäre etwas, was eigentlich wirklich zu diskutieren wäre.
Kommen wir gleich im Ausblick gerne dazu. Das bedeutet jetzt praktisch, dass das Erbe von Angela Merkel außenpolitisch in Bezug auf Russland ist. Es bleibt bei dem Normandie-Format, wo Franzosen, Deutsche, Ukrainer und Russen sich über die Probleme im Donbass unterhalten und in der Krim oder auch nicht. Das ist ja eigentlich ein gemanagter Frozen-Konflikt. Wie kann denn bitteschön eine Weiterentwicklung aussehen, Herr Behrens? Nicht nur in der Ukraine, sondern darüber hinaus in dem beschriebenen Raum von Reinhard Krumm.
Ja, ich meine, ich sehe das ein bisschen anders, glaube ich, als Herr Krumm. Man hat ja der russischen Führung durchaus Angebote gemacht. Es gab ja die berühmte Modernisierungspartnerschaft, die auch vom Auswärtigen Amt vorangetrieben wurde, zu Zeiten Putins. Und eigentlich haben sozusagen mit der Krim-Besetzung und so weiter die Russen diese Modernisierungspartnerschaft, die ja Sinn gemacht hätte für beide Seiten, begraben. Und man muss sozusagen sich nach meiner Meinung vielleicht auch darauf einstellen, dass solange Wladimir Putin in Russland regiert, und wir wissen leider nicht, wie lange das noch sein wird, es gibt ja diese prekäre Stabilität dieser autokratischen Regime, sozusagen eine konstruktive Politik kaum möglich ist. Und da geht es, glaube ich, schon auch daran zu benennen, dass man hier in diesem Raum vor allen Dingen die Einflussmöglichkeiten Russlands beschneiden muss. Das heißt, man muss zurückkommen zu einem Containment, dazu, dass sozusagen Russland keine Möglichkeit hat, so einzugreifen wie 2014-15. Das ist eine sicherheitspolitische Herausforderung. Und da geht es dann weniger um die Prosperität der Leute. Also es kann ja nicht unsere Aufgabe sein, die russische Okkupation des Donbass oder Abchasiens zu finanzieren. Das ist schlimm, dass es den Leuten da so schlecht geht, aber das liegt nicht an uns, sondern an der Politik des Kreml. Und unsere Aufgabe kann nur sein, dass nicht noch mehr Transnistriens und Abchasiens und Krims und Donbass geschaffen werden, sondern dass wir wieder zu einer Politik zurückkehren, wo die Grenzen stabil bleiben, wo Frieden und Sicherheit und Stabilität in Europa garantiert ist. Und da würde ich dann eben auch, um zu dem Schlusspunkt der Sendung vielleicht überzuleiten, auch sagen, das ist natürlich schon eine nicht so tolle Bilanz dieser Merkel'schen Amtszeit. Wenn man sich anschaut, 2006 hatten wir keinen Krieg in Europa, wir hatten Frieden, Sicherheit und Stabilität. Und 2021 ist das ganz deutlich nicht so. Die Dinge haben sich sehr verschlechtert. Das liegt jetzt sicherlich nicht nur an Frau Merkel. Das wäre eine unfaire Kritik. Aber die Frage ist doch, ob Frau Merkel jemals eine plausible Antwort auf diese Herausforderungen gegeben hat. Und da sehe ich doch, da wäre ich dann vielleicht wieder eher bei Herrn Krumm zu sagen, da hat sie sich zu sehr treiben lassen. Es wurde zu viel reagiert, anstatt auch selber zu agieren. Es gibt eigentlich kein strategisches Konzept für die Region.
Bilanz und Ausblick, Herr Sapper.
Wenn Sie gestatten, würde ich, wenn ich darf, würde ich gern noch mal sagen, der Konflikt in der Ostukraine wird nicht in der Ostukraine entschieden, sondern dieser Konflikt, dieser Krieg ist auch eine relativ bequeme Ausrede für die ukrainische Elite, ihre Hausaufgaben nicht zu machen. Das haben wir unter Poroschenko erlebt und wir sehen es leider auch unter Selenskyj. Das Problem der Korruption, die schlechte Regierungsführung, die mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ukraine, die Reformen im innergesellschaftlichen, in den ökonomischen Strukturen, die hinken hinterher. Und nur dann, also wenn wir die Analyse teilen, und ich hatte den Eindruck, dass Herr Behrendt und Herr Krumm das auch gesehen haben, dass die gesellschaftliche Dynamik, die in der Ukraine geherrscht hat, der Pluralismus, die regelmäßigen Wahlen, wenn wir all das aufbauen können und schaffen und diese Ukraine sich wirtschaftlich entwickelt, dann erledigt sich das Problem der Ostukraine von alleine. Dann wird Russland die Ostukraine nicht dadurch stabilisieren können, was es bisher macht, indem es an die Bevölkerung der Gebiete Donetsk und Luhansk russische Pässe austeilt. Damit wird dieser Konflikt nicht gelöst. Als A und O ist die wirtschaftliche Prosperität der Ukraine, der Aufbau einer guten Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit und der Aufbau dieser Reform. Das ist meines Erachtens das, worauf europäische Nachbarschaftspolitik und auch die deutsche Außenpolitik hinwirken muss. Und dann ist der Konflikt in der Ostukraine ein nachgeordneter Fall. Beispiel haben wir dafür Zypern vor Augen. Das ist auch eine geteilte ein geteiltes Land gewesen bei gleichzeitig unterschiedlichen sozioökonomischen und dann europapolitischen Perspektiven.
Okay, das war das SWR 2 Forum zum Thema Merkels Abschied von Putin. Kein Frieden für die Ukraine, haben wir gefragt und beantwortet oder versucht zu beantworten, haben die Dr. Jan-Klaas Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Dr. Reinhard Krumm von der Friedrich-Ebert-Stiftung Sicherheit und Frieden in Wien und Dr. Manfred Samper. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.